Eine Sache in eigener Sache. Mhm. Es gibt ja das Mutterschiff Beste Freundinnen. Und auf dem segeln wir ab September wieder quer durch Deutschland und Österreich. Es gibt eine neue Tour, die heißt Zu hart für den Podcast. Und da kommen so ein paar Inhalte rein, die wirklich zu hart sind für den Podcast. Es gibt sehr viel Interaktion mit euch. Es wird ein Riesenspaß. Es ist immer wahnsinnig lustig, was uns die Leute danach spiegeln. Man hat einfach einen saugeilen Abend. Also wir zumindest.
Wir zumindest und hoffentlich auch alle anderen. Wir hatten auch letztes Mal die Erfahrung gemacht, dass beste Vaterfreudenhörer bei der Tour waren und auch sehr viel Spaß hatten.
Ja, unbedingt.
Und irritiert waren, was wir hier überhaupt machen.
Bei ja, beste ganz Freundin. Genau. Es gibt ja Leute, die hören beste Vaterfreunde, aber die kennen beste Freundinnen nicht. Mhm. Und es wird eine gesunde Mischung. Also sowohl beste Freundinnen als auch beste Vaterfreundenhörer werden abgeholt. Und ihr könnt euch jetzt die Karten sichern. Die Infos findet ihr in den Shownotes und die Karten gibt es auf bestefreundinnen.de. Und es gibt nicht so viele. Also falls ihr überlegt, macht's lieber jetzt.
Warum gibt es die Welt?
Papa, ich hab dich lieb.
Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
Beste Vaterfreuden, der langweilige Podcast übers Vatersein.
Ja, 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 ja.
Ich hasse Papa.
Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir?
Halt die Fresse, halt die Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Und endlich machen wir eine Folge zur Waldorfpädagogik versus Regelschule, die Vor- und Nachteile. Und wir haben Bob Blume zu Gast. Eigentlich der Lehrer in Deutschland, wenn es so einen Lehrer gibt, der Überlehrer, dann ist es Bob Blume. Er hat auch einen Podcast, Die Schule brennt. Sehr, sehr guter, hörenswerter Podcast. Kommt da unbedingt mal rein. Und du hast ja so eine Doppelqualifikation bei uns zu sein, Bob. Nicht nur, dass du ein ehemals seriöser Lehrer bist und auch Teile von dir noch seriös sind, sondern du bist auch ein ehemaliger Waldorfschüler, ne? Oder trägt man das immer in sich, dass man Waldorfschüler bleibt?
Ich muss erstmal über Überlehrer hinwegkommen. Also, dass es direkt mit Nietzsche anfängt, hätte ich nicht gedacht. Im Ernst, ich trage das nicht mehr mit mir rum. Nee, aber ich glaube, dass viele von den Überzeugungen, die ich in Bezug auf das Schulsystem habe, natürlich aus der Waldorfschule übernommen habe. Aber die ganze Zeit mit sich rumtragen, boah, ich glaube, das wäre ein bisschen viel, weil in der Zeit, in der Waldorfschule ist das schon so, dass man von den Leuten, die auf die staatliche Schule gegangen sind, schon hart beäugt wird.
Ja, ja. Zum Beispiel von Max.
Na, du warst doch auch auf der staatlichen Schule.
Das will ich nicht mehr reden. Das ist eine Sache aus meiner Vergangenheit.
Ach so, hast du da Vorurteile?
Also wir haben im Podcast uns schon mehrfach darüber ausgelassen.
Bleib da bitte bei dir,
ich kokettiere ein bisschen mit genau diesen Dingen von Leuten, die ich aus der Schulzeit kenne, die halt Waldorfschüler waren. Und ja, es gibt so ein paar Beispiele, wo ich sage, ja, war schön, aber so richtig weit gebracht haben die es nicht. Außer
Bob,
du.
Bob hat sogar ein Buch geschrieben, ja. Mehrere, ne? 10 Dinge, die ich an der Schule hasse zum Beispiel.
An der Waldorfschule hasse.
Nein, die ich an der Schule
nur 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, genau, und 11 weitere. Aber mal davon abgesehen, gibt es ja genau auch das Entgegengesetzte, die entgegengesetzte Story. Da wird dann erzählt, dass Waldorfschüler, ehemalige, unglaublich erfolgreich sind und so weiter. Ich glaube, das bringt alles nicht weiter, weil das irgendwie den Blick dahin bringt, dass man sagt, okay, ich konzentriere mich genau auf die Gruppe oder auf die andere Gruppe. Ja.
Typisch Waldorfschule hat sich versprochen.
Ja, also es war auf jeden Fall schön, dass ich da sein konnte. Und,
okay, ey, lass uns doch mal mit so ein paar Klischees anfangen.
Ja, bitte.
Max, heute kannst du mal auspacken, weil ja. Ich habe ja gar nicht so viele Klischees in mir, weil meine Tochter geht in einen Waldorf-Kindergarten,
ja.
Das ist ganz schön.
Das finde ich wiederum, da bin ich auch eigentlich voll hinter, stehe ich voll dahinter.
Ja, aber sobald es so in die Leistungsschiene geht,
ja.
Denkst du, wäre die Waldorfschule so eine kleine Mokelwerkstatt, wo immer nur zusammengeklebt wird?
Erstmal vorab habe ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, wie Waldorfschule funktioniert.
Genau,
also schon in der Theorie und was da, aber wie das praktisch funktioniert, wirst ja du erleben. Habe ich nie wirklich erlebt, nur von Freunden mitbekommen, was die so da machen. Und vielleicht kriegen wir heute auch nochmal wirklich exemplarische Beispiele. Aber klar, Waldorfschule ist für mich, wie jeder das Klischee kennt, Namen tanzen, viel mit den Händen machen. Es gibt keine Noten, es
Richtig,
gibt am Ende genau. Nur beschriebene Texte, wie ja. Es in der ersten Klasse und in der Vorschule ist. Wobei, bei meiner Tochter haben sie es erst ab der dritten Klasse haben sie mit Noten angefangen. Also da haben sie sich schon ein bisschen...
Das ist auch länderspezifisch unterschiedlich, aber ja. Genau.
Ja. Und ansonsten wird da viel Firlefanz getrieben, aber nicht wirklich Unterricht.
Ja, kann ich bestätigen. Also kann bestätigen, dass diese schriftlichen Rückmeldungen zum Beispiel dazu führen, dass die Lehrkräfte sich absolut intensiv mit einem auseinandersetzt. Das heißt, es ist auch nicht so ein vorgefertigtes Ding, sondern ich glaube, die ersten 8 Jahre Zeugnisse sind von meinem Klassenlehrer 1,5 Seiten mit Füller geschrieben.
Gott.
Und auf diesen 1,5 Seiten mit Füller geschrieben stehen dann Dinge, also nochmal, ich stehe dem Ganzen kritisch gegenüber, aber ich habe mir das mal angeguckt mit Freunden von mir. Wir haben sozusagen lecker Bierabend gemacht und uns mal Zeugnisse gegenseitig vorgelesen.
Ich würde so gern so ein Zeugnis von dir mal lesen jetzt.
Und aber da, was steht und da so drauf? Und da stehen Sachen drin, die mich quasi beängstigt haben von der Diagnosefähigkeit. Da steht zum Beispiel sowas wie, ja, Bob neigt dazu, die Wörter auf die Goldwaage zu legen und ist sprachlich so. Und damals hatte ich noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten zuzuhören. Das wäre bei Timo zum Beispiel vielleicht dann auch relevant gewesen. Nein, Quatsch. ist im Grunde genommen so, dass sich darauf konzentriert wird, wie jemand sich entwickelt und was sozusagen die nächste Aufgabe ist. Und das kann man dann durch die Zeugnisse dann auch nachvollziehen. Also wirklich sehen, da hat sich jemand nicht hingesetzt und gesagt, ist im Bereich sehr gut, klein. Religion steht dann, hat teilgenommen. Mhm. So, das ist auch nicht viel anders, als wenn da jetzt eine 3 stehen würde.
Gibt es in der Waldorfschule Religion?
Ja. Gibt es, gab es, obwohl da auch die
Frage... Ich dachte, Waldorfschule an sich wäre schon eine Religion. Ich wusste nicht, dass sie noch 2 Religionen zulassen.
Nee, es gibt schon sozusagen eine Affinität zu, ich glaube, so einer freien Religionsgemeinschaft. Aber es gibt ganz normalen Religionsunterricht. So, und jetzt zu dem anderen, zu dem Vierlefanz. Ja, also es gibt ganz viel künstlerischen Unterricht. Also das heißt, ich habe in meiner Schulzeit gemalt, Skizzen angefertigt, Kupfer getrieben, mit Eisen gearbeitet, ich habe ein Buch gebunden, gestrickt, gehäkelt, genäht. Ich habe unglaublich viel gemacht, aber natürlich auch die anderen Fächer. Und das hat dann dazu geführt, kombiniert mit dieser Notenlosigkeit, dass man sich total auf das konzentriert, was man macht. Und deshalb bin ich 12 Jahre von 13 mit unglaublich Bock immer in die Schule gegangen. Wow. Weil du immer das Gefühl hattest, ich weiß, warum ich was mache. Oder was heißt immer? Also weiß nicht, gibt wahrscheinlich auch, 8., 9. Klasse.
Wo man in seiner Kifferphase ist.
Ja, die Kifferphase ist in der Waldorfschule von der 7 bis zur 12. Aber ich meine jetzt...
Da wurde einem beigebracht, wie man Joints dreht.
Mit den da Händen. Hat man selber angebaut.
Im
Schulgarten.
Es gab ganz wunderschöne Anekdoten dazu. Wir hatten tatsächlich einen richtig krassen Kiffer. Ein Mitschüler. Da gab es so eine Brücke, habe ich gehört, wo Leute runtergegangen sind, habe ich gehört. Und in der Waldorfschule gibt es mal sogenannte Monatsfeiern. Das heißt, das, was man so künstlerisch macht und was Ausdruck irgendwie bringt, was weiß ich, irgendwie ein Musikinstrument spielen und so weiter, das wird dann vor der gesamten Schulgemeinschaft dargestellt. Hm. Unter anderem damals Trommeln. Und das ist halt nur so halb gut, wenn man so bekifft ist, dass man immer so einen halben Takt hinterherkommt. Also das war, sagen wir mal, ein schönes Erlebnis. Aber was du gesagt hast, also das, was du als Vierlefanz betrachtet hast, war in der Schulzeit so, dass es einfach Spaß gemacht hat zu lernen. Und wozu hat das geführt? Ja, meine Kommasetzung war, als ich mein Germanistikstudium angefangen habe, komplett im Arsch. Mhm. Konnte ich gar nicht.
Ja.
Am Ende habe ich es genauso geil gemacht wie alle anderen, hatte aber im Gegensatz zu denen, die in der Staatsschule waren, nie das Problem, mich zu motivieren bei einer Hausarbeit, weil ich einfach in der Waldorfschule gelernt habe, wie geil es sein kann, wenn man sich auf ein Thema konzentriert, was man selbst ausgewählt hat.
Also die Waldorfschule stärkt die Selbstwirksamkeit durch
absolut
Art des Unterrichts.
Allerdings, und jetzt kommt so ein bisschen die Kehrseite der ganzen Geschichte, also ja, die stärkt die Selbstwirksamkeit und mich würde mal interessieren, ob die Leute, die du jetzt mal aus deiner Perspektive für nicht so erfolgreich betrachtest, ob die trotzdem selbstbewusst sind, das würde mich schon interessieren.
Ich habe mit denen auch nicht mehr so viel zu tun, das sind so ein paar Klischee-Personen, die ich so
Okay, also das ist so, das sind selbstwirksame Menschen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt mit der Anke Langner für die Schule brennt gesprochen, die auch eine Schule begleitet, eine Universitätsschule, die eben auf diese Selbstwirksamkeit achtet, ohne die Anthroposophie von Rudolf Steiner quasi im Hintergrund zu haben. Ich würde nur sagen, es geht, glaube ich, darum, dass man ein paar Sachen trennt. Ich sage bei der Waldorfschule, ich war unheimlich zufriedener Endkunde. Mhm. So, das heißt, die Sachen, die wir gemacht haben, die haben mir Spaß gemacht. Ich bin gerne zur Schule gegangen. So, aber grundsätzlich ist es so, die Leute, die auf die Waldorfschule gehen, die haben Eltern, die sich Gedanken über die Schulform machen. Das ist erstmal eine Selektion. Es ist ja sogar so, wenn du dir als Eltern Gedanken machst, an welches Gymnasium du gehst, das schon eine Vorselektion ist. Ja. Das heißt, dahin zu gehen und dann zu sagen, okay, in der Waldorfschule sind alle irgendwie glücklich und froh, naja, geht so, weil was alle gemeinsam haben, sind Eltern, die sich damit befasst haben. So, das ist das erste Kriterium. Und das ist weder gut noch schlecht, nur muss man sich das halt vor Augen führen. Das zweite ist, weil diese Eltern das haben, sind es meistens Eltern, die ihre Kinder dann auch unterstützen können. Das heißt, in dem Moment, wo ich eben langsamer bin, Waldorfschulen orientieren sich oftmals an Entwicklungsstadien der Kinder. Das ist übrigens auch kein esoterischer Firlefanz. Piaget hat das zum Beispiel nachvollziehbar gemacht, dass man in einer bestimmten Lebensphase eine Affinität zu bestimmten Tätigkeiten hat. Ja. Ja, je jünger man ist, desto mehr konkret und dann wird es irgendwann abstrakter. So, da orientiert sich die Waldorfschule dran. Das führt zum Beispiel dazu, also Situation, ich lerne gerade die Buchstaben, mein Gymnasialfreund schreibt schon Schreibschrift. Also ich habe das gerade bei meiner eigenen Tochter, die ist in der zweiten Klasse in einer in Anführungsstrichen normalen Grundschule. Die kommt da mit Sachen an, wo ich sage, boah, Alter, das konnte ich damals aber noch nicht. Auf der anderen Seite habe ich mich dann in der 10 oder 11 wahnsinnig gut gefühlt, als ich ihm bei Sachen helfen konnte, die für mich total klar waren. Also das heißt, was ich damit nur sagen will, ist, diese Vorselektion und die Tatsache, dass das Eltern sind, die sich da Gedanken drum machen, gibt auch gleichzeitig ein bisschen die Antwort darauf, sollte ich mein Kind auf eine reformpädagogische Schule schicken. Jetzt, ob es jetzt Waldorfschule ist, Montessori oder so. Wenn man die Kinder begleiten kann und vielleicht auch so ein bisschen was auffangen kann oder so, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt ein bisschen langsamer oder so, dann funktioniert das. Dann wird es aber wahrscheinlich auch an der Stadtschule funktionieren.
Aber warum hast du denn deine Tochter auf eine andere Schule geschickt? Und wenn das für dich so ein gutes Erlebnis war, die Waldorfschule, war die Waldorfschule zu weit weg? Oder hast du gesagt, nicht nochmal?
Die Waldorfschule ist bei uns total nah dran.
Okay.
Die Grundschule ist genauso nah. Nee, ich habe tatsächlich
keine
mit
Zeit,
der Waldorf-
ich bin ein erfolgreicher Buchautor, ich habe einen Podcast. Und
ich muss noch mal ein paar Belger in der Schule ruhig stellen.
Ja, genau. Also ich habe gesagt hier, ich möchte auch nicht, dass meine Tochter mich irgendwann überflügelt. Mir hat die Waldorfschule allen Erfolg gegeben. Ich möchte, dass du auf die Stadtschule gehst.
Auf die Ganztagsschule gehst.
Nein, pass auf, es ist so. Ich würde, und damit würde ich mir in der Waldorf-Community wirklich keine Freunde machen, so weit gehen und sagen, genauso wie Staatsschulen sind Waldorfschulen sehr individuell, ist klar. Ne? Und ich würde sagen, je lockerer die Verbindung zu Rudolf Steiner und der Anthroposophie genommen wird, desto besser ist die Schule. Also je mehr sie sich von der dahinterstehenden Achtung Ideologie entfernt. Will sagen, also ich habe ja gerade gesagt, Eurythmie, also dieses Namentanzen, was eigentlich kein wirkliches Namentanzen ist, kannst du, wenn du jetzt sozusagen diesen esoterischen Hintergrund wegnimmst, erstmal auch als Bewegung nehmen. Das ist super.
Kannst du deinen Namen noch tanzen?
Ja, klar.
Der war wahrscheinlich
sehr kurz. Der ist sehr kurz. Oh, ich kann alle eure Namen tanzen, aber das ist ja jetzt für die Zuhörer. Ja, sicher.
Ich dachte, es wäre so, dass man seinen Namen individuell gestaltet.
Nein, ich kann das ganze
das
Alphabet.
Das ist eine richtige Language.
Das ist eine richtige Language.
Ich dachte, man, also da bin ich ein bisschen.
Kennt man doch auch bei den Bebobbern, die dann.
Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, jedes Kind darf sozusagen seinen eigenen Namen individuell gestalten und Buchstaben selbst entwickeln.
Nein. Also das ist wie Ausdruck. Wenn du Eminem vor eine Waldorfschule stellst, dann kommt die ganze Klassengemeinschaft und denkt, das ist der neue Klassenlehrer. Ja, so typisches Lehrer an den eigenen Witze finden wir immer lustig. Nein, das ist eine ganz
Frage. Ich kenne das schon mit der Klasse. Die
also, was will ich damit sagen? Es gibt so Hardcore-Waldorfler. Und die fand ich schon in der Waldorfschule komplett schwierig.
Also, du meinst als Lehrer, Eltern
auch
oder Schüler?
Auch Eltern, beides, Eltern.
Das zieht sich ja über Generationen.
Erkennt man die? Also,
ja, also Farben jetzt so wie bei dir, aber ich würde sagen, also so Ocker. Ja.
Ocker, viel Ocker.
Ocker, fliegend und mit so einer Sanftheit in der Stimme, die mich ganz, ganz aggressiv macht.
Ja, kenn ich, ja.
Also sowas wie, wir haben Praktika auch gemacht. Auch geil, dass man das macht in der Waldorfschule. Machst ein Praktikum am Bauernhof, ein Vermessungspraktikum in England, was weiß ich. Das waren immer geile Klassenfahrten oder auch ziemlich lange. Ich glaube, in England waren wir da mit der ganzen Klasse 2 oder 3 Wochen. Aber jedenfalls auf dem Bauernhof war dann so eine Bäuerin, die hat immer gesagt, die hat nicht gesagt, so kannst jetzt bitte die Kartoffeln schälen oder schäl die Kartoffeln oder irgendeinen anderen fucking Imperativ, sondern so, nun darfst du die Kartoffeln schälen und danach darfst du so. Und ey, das hat mich fertig gemacht, ja. Und diese Attitüde, die ist jetzt nicht, weiß nicht, kann ich jetzt nicht sagen, typisch Waldorf, aber es gibt welche, die fliegen da wirklich her und das ist ein Problem. Und genauso ist es ein Problem. Ich würde niemals sagen, dass die Waldorfschule oder die Lehrer in der Waldorfschule grundsätzlich was gegen Wissenschaft haben. Aber dass während der Corona-Zeit, als bestimmte Maßnahmen ergriffen wurden, es zum Beispiel Waldorfschulen gab, die sich, ohne das irgendjemand mitzuteilen, nicht daran gehalten haben und so, das hat mich zumindest nicht überrascht. Und das liegt daran, dass ich bin wirklich kein Anthroposoph und kein Experte in der Hinsicht. Ne? Also es kann jetzt wirklich wütende Anrufe von Anthroposophen geben, die sagen, das ist alles nicht so. Aber einiges aus diesem Denken ist aus meiner Sicht antizientistisch. Also es ist einfach nicht wissenschaftlich validiert. Und wenn du jetzt eine Waldorfschule hast, wo diejenigen, die das Wort Rudolf Steiners wirklich als Gesetz sehen, dann würde ich da mein Kind nicht hinschicken.
Das ist ja ähnlich wie mit der Bibel eigentlich, ne?
Also ein bisschen. Also,
wenn du jedes Wort aus der Bibel nehmen würdest, ja, und das als Gesetz, huiuiui.
Genau. Nee, kannst du sagen. Und übrigens, was auch ähnlich ist wie in der Bibel, ist, dass, wir können ja abarbeiten, welche Bevölkerungsgruppen ich mir zum Feind mache in diesem Podcast, dass sie aufgebaut ist, im Grunde genommen auf Exklusivität. Es wird ja immer gesagt, also liebe deinen Nächsten, solange er Teil unseres Vereins ist.
Zeugen Jehovas.
Jeder Glaube.
Ach so.
Also ich würde sagen, solange Glaube nicht privat ist, macht das jeder Glaube. Der sagt,
ja, ey, da gibt es immer eine Exklusivität, sonst würde ja auch keiner rüberkommen und sagen, hey, ich möchte Teil des Glaubens sein.
Und die gibt es auch in der Waldorfschule.
Na, nicht, das gibt es auch in der Waldorfschule, sondern ich glaube, dass man sich die Schule dann genau angucken sollte und gucken sollte, inwiefern ist da auch eine Offenheit zu der Zeit, in der wir leben, in Bezug auf ganz konkrete Dinge. Also nochmal, es ist großartig, im Garten zu arbeiten. Es ist großartig, diese ganzen Sachen zu machen. Ich würde sagen, ein bisschen digital zu arbeiten, also einen Podcast aufzunehmen, vielleicht mal was mit dem Tablet zu machen oder so soll es ja auch geben, ist auch nicht ganz verkehrt.
Ja. Wie komme ich mit meinem Elektroauto in diesen Garten? Das ist immer so meine Frage.
Und da sperrt sich die Waldorfschule gegenseitig.
Nee.
Ah, nochmal, ich hoffe, das wird jetzt klar. Es gibt nicht die Waldorfschule, sondern bevor ich mein Kind an die Waldorfschule schicke, würde ich solche Gespräche führen und mal so sagen, so, wie steht ihr denn zu?
Das heißt, du drehst den Spieß um. Ich habe gehört, es ist gar nicht so einfach, in die Waldorfschule reinzukommen.
Ja, es ist schon ein exklusiver Verein, also, muss man sagen.
Aber Bob sagt, ich würde hingehen und Forderungen stellen.
Ja?
Nee, ich würde nicht Forderungen stellen, sondern ich würde nachfragen, wie macht ihr das?
Ja.
Und wenn mir dann jemand sagen würde, die Schulmedizin ist problematisch, dann würde ich sagen, ja, sorry. Da gehe ich nicht mit. Mhm. Weil, nochmal, ich glaube nicht, dass jede Waldorfschule in irgendeiner Form krass esoterisch ist. Aber der Weg hin von einem Denken, was der Wissenschaft gegenüber kritisch eingestellt ist, hin zu so einer verschwurbelten Gesamteinstellung ist einfach nicht ganz so lang. Das heißt nicht, dass alle so sind und das heißt auch nicht, dass Eltern, die ihr Kind an die Waldorfschule schicken, zwangsläufig so sind. Es heißt nur, dass man sich Gedanken darüber machen muss und dass man vielleicht auch prüfen sollte, inwiefern die Schulen bestimmte Dinge übernehmen, bestimmte Einstellungen haben, die ganz wunderbar sind. Zum Beispiel, wir haben gerade über dieses Menschenbild gesprochen, freie Entfaltung, Potenzialentwicklung, das ist großartig. Ich sage manchmal etwas platt, ich glaube, in staatlichen Schulen gibt es überhaupt kein Menschenbild. Also es gibt das Schulgesetz, aber sozusagen, dass man sich an etwas orientiert, dass so eine Leitlinie ist, das gibt es, finde ich, viel zu wenig. Aber da muss man dann halt gucken, ob man das für sich selber übernimmt.
Das ist dann eher Aufgabe des Individuums, nämlich der Lehrer, das ihren Schülern zumindest in der Grundschule mitzugeben. Also ich finde schon, in der Regelschule fällt und steht vielleicht sogar noch mehr als in solchen Schulsystemen wie der Waldorfschule, erst mit dem Klassenlehrer und der Person, die dahinter steckt.
Weißt, was du meinst? Widerspruch?
Ja, bitte.
Falsch. In Waldorfschulen es eine extreme Fokussierung auf den Klassenlehrer gibt, die noch stärker ist als in Grundschulen. Und das liegt auch daran, und ich weiß jetzt nicht, ob das über die Länder hinweg so ist, dass man den sehr viel länger hat. Also ich hatte meinen Klassenlehrer von der 1. bis zur 8. Klasse.
Das ist eigentlich die Regel.
So. Das heißt mehrere Dinge. Das heißt, der war für mich absolute Autoritätsperson.
Klar.
Trotzdem auch Vertrauensperson. Ich weiß sogar, ich habe den mal angerufen, als es mir irgendwie schlecht ging und ich mit dem was erörtern war. Also krass. Dann hat der damals, genau, bei unserem ersten Klassentreffen im Abitur hat er gesagt, der Grund, warum wir so scheiße in Grammatik waren, das war er. Hm. Aber auch übrigens der Grund, warum ich so einen Bock habe am Schreiben. Das war auch er. Weil er gesagt hat, mir ist es lieber, ihr habt richtig Lust zu schreiben und ihr möchtet das, als ob ihr das Komma setzt oder nicht. Mhm. Also konnte ich keinen scheiß Komma setzen, aber habe immer gerne geschrieben. Ich habe mit Leuten gesprochen, schon mit Autorinnen und Autoren, die gesagt haben, boah, Schreiben ist für sie so schlimm, wenn es endlich fertig ist und so. Gar nicht für mich. Ich liebe das und ich glaube, dass ich ohne dessen Unterstützung da gar nicht hingekommen wäre. Aber ich weiß noch sehr gut, der Klassenlehrer der Klasse unter uns, der war scheiße. Und das hat die Klasse auch gesagt. Und der war, ich glaube, der war einfach ein böser Mensch. Wie es halt einfach passiert.
Das ist aber der Regelschüler genauso.
Also nein, aber genau. Aber wie
der Einfluss ist größer.
So, aber der Einfluss ist größer. Das heißt, wenn du über 8 Jahre lang Klassenlehrer hast. Und übrigens, Klassenlehrer heißt in dem Fall nicht nur Ansprechpartner, sondern Waldorfschule hat ja auch ein Epochensystem. Das heißt, du hast bei dem dann Deutsch und möglicherweise in den ersten 5 Jahren ganz viele andere Fächer. Mhm. Also du hast bei dem Deutsch, dann hast du bei dem Geografie, dann hast du bei dem Geschichte, dann hast du bei dem Formenzeichnen, also Kunst und so weiter. So, das heißt, wenn du einen richtig guten hast, dann kann er dir richtig den Weg ebnen. Wenn du einen richtig schlechten hast, dann kann er dir natürlich auch Dinge versperren.
Und das Besondere ist ja natürlich auch, dass man viel mehr die Eigenschaften, die Einstellungen und die Lebensansichten von dem Lehrer übernimmt, wenn er dich so lange begleitet. Ja, ja. Nämlich diese Attitüde hast du ja total verinnerlicht, wie wir das bei unseren Eltern tun. Und das ist eigentlich krass, sich das vorzustellen. Also diese Verantwortung, die auch damit ein Lehrer in sich trägt.
Aber man hat nicht die Möglichkeit, wenn man in eine Waldorfschule kommt, dass du schon von vornherein den Klassenlehrer kennenlernen wirst, sondern das passiert dann erst bei der Einschulung.
Das geht, aber da musst du eine großzügige Spende. Also ich sehe hier, dieser digitale Raum, der braucht dringend mal eine Erneuerung. Und Steve Jobs würde sich bestimmt freuen. Nein, Quatsch. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und dieses Mal geht es um die Familienregion Salzburger Saalachtal. Ich mache ja total gerne Urlaub in der Natur. Und ich liebe die Berge. Ich liebe Wasser in den Bergen. Es ist einfach so klar, so rein. Die Natur ist so satt dort, so grün. Es kehrt eine innere Ruhe ein, die unvorstellbar ist. Also wirklich, gehst dorthin und es ist so, als ob alles, was so in dir drin ist, sich einfach ausbreiten kann und Platz hat und du dich geborgen, wohl und gut fühlst. Und deswegen liebe ich erstmal prinzipiell Urlaub in Österreich. Und wir können euch sehr das Salzburger Saalachtal empfehlen. Das ist eine Familienregion, die ist auf Kids spezialisiert. Es gibt wildes Wasser, also alles rund ums Wasser. Es gibt natürlich auch ganz tolle Wanderwege. Ihr könnt da sehr, sehr viel machen.
Und ich selber habe Sommerurlaub immer mit Urlaub am Meer verbunden und Winterurlaub immer mit Urlaub in den Bergen. Aber wir waren letztes Jahr einmal auch in Österreich in den Bergen im Urlaub. Und es ist einfach was ganz anderes. Und ich habe mich verliebt, im Sommerurlaub auch in die Berge zu fahren.
Ich gehe öfter in Österreich wandern im Sommer, aber es geht natürlich noch viel, viel mehr. Man erlebt die Natur da ganz anders. Es gibt Canyoning mit Kids, das heißt, gibt es verschiedene Rutschen im Wasser, man kann sich mit Seilen ablassen. Sehr, sehr cool, ist auf jeden Fall ein total geiles Abenteuer. Was ich auch in den Bergen liebe, man hat irgendwie immer eine Erfrischung.
Mhm.
Es gibt Kinderrafting für Wellenbezwinger, also als Team heißt es, im Raftingboot durch die Wellen zu gleiten. Natürlich kann man auch wandern am Wasser. Es gibt das Naturbadegebiet vor der Casa. Also wenn man sich da schon allein Bilder anguckt, kriegt man sofort Lust darauf. Natürlich kann man Fahrradtouren machen mit E-Bikes und vieles, vieles mehr. Guckt euch bitte unbedingt die Region Salzburger Saalachtal an, wenn ihr mit Kindern oder ohne Kinder Urlaub machen wollt. Das geht beides sehr, sehr gut.
Mehr Infos findet ihr natürlich in den Shownotes und auf lofa.com.
Ja, ich meine, das wird ja auch immer gesagt, wo du es gerade erwähnst, dass es im Silicon Valley bei diesen ganzen Tech-Leuten ganz viele gibt, die ihre Kinder an die Waldorfschule schicken. Ob das jetzt... Ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen, dass es auch nicht so einfach ist, aber jedenfalls ist das kein Zufall.
Aber in Amerika ist vielleicht, ich kenne mich da nicht so wirklich aus, nur so am Rand, aber das Schulsystem Amerikas ist, glaube ich, nochmal, was das Regelschulsystem wahrscheinlich heftiger im Vergleich zu
bei uns. Ja, der Unterschied ist.
Der Unterschied ist heftig und es gibt natürlich auch viel mehr Möglichkeiten für Homeschooling, was auch ein großes Problem ist. Übrigens, ich habe letztens eine Statistik angeguckt, ich glaube, es sind 10 Millionen. Ich meine, das ist bei einem Land von, ich glaube, 340 Millionen jetzt nicht... So, aber 10 Millionen ist schon viel. Und wenn man sich vorstellt, dass das wiederum natürlich Kinder sind, die vielleicht auch gar keine Dialoge mit anderen Kindern mitkriegen und so weiter, das ist ein echtes Problem. Vor allen Dingen in einer sich zunehmend polarisierenden Gesellschaft. Was ich aber nur sagen will, ist, mich wundert das nicht, dass Leute, die ganz viel mit Tech zu tun haben, sagen, wir möchten eine Schule haben, die mehr, und das ist jetzt das Prinzip von Maria Montessori, mit Kopf, Herz und Hand arbeitet. Und das ist ja das, was Waldorfschule macht. Ich habe interessanterweise mit einem Freund, ich glaube, das war 5 Jahre später, mit denen, wo wir die Zeugnisse dann gelesen haben. Wir sind nach Holland gefahren, auf einen Zeltplatz und hatten die Zeugnisse dabei. Und es gibt auch sogenannte Morgensprüche, also auch ein bisschen ESO. Das heißt, du stellst dich am Tag deiner Geburt, also an dem Wochentag, wo du geboren wurdest, stellst du dich auf und sprichst einen Spruch, den der Lehrer ausgewählt hat auf der Grundlage der Beurteilung. Soll ich mal einen Fall?
Bitte, sprechen? Ja, du hast deinen noch im Kopf, nämlich.
Ja, 2. Klasse, glaube ich. Ein Rabe auf einem Baume saß, ein saftig Stück Käse voll Freude er aß. Der Fuchs schlich heran und schaute hinauf, ach täte der Rabe den Schnabel nur auf. So dachte er bei sich und rief, das Wasser im Mund ihm zusammenlief. Gevatter Rabe, ich habe gehört, dass deine Stimme jeden betört. Der Rabe voll Stolz und ohne Besinnen ließ seine Stimme geschmeidig erklingen. Ich danke dir für eure Gaben, beschied der Fuchs dem krächzenden Raben.
Hui. Das war der Spruch, den er für dich ausgewählt hat, der einmal pro Woche gesagt werden musste von dir. Das gilt dann für jeden Schüler.
Ja.
Du solltest die Klappe halten, heißt das ja eigentlich, oder?
Das soll halt heißen, nur weil jemand hinkommt und sagt, ey, du, das kannst du besonders gut, nicht sofort los, sondern erstmal nachdenken und zuhören und gucken.
Und verändert sich dieser Spruch oder bleibt der?
Der verändert sich jedes Jahr.
Ach so, okay. Es bleibt nicht ein Leben lang, hast du diesen Stempel.
Nee. Und natürlich ist der in der ersten Klasse, kann auch noch nicht ausgewählt werden auf der Grundlage von irgendwelchen Eindrücken, die der Lehrer hat.
Aber die Eltern mitbringen.
Aber das ist wirklich krass, dann zu lesen, wie dieser schriftliche Eindruck kommt und was dann darauf für einen Zeugnisspruch folgt.
Also was mich schon am Anfang irritiert hat, ist, dass der Lehrer ja unfassbar sich viel mit den einzelnen Schülern auseinandersetzen muss, allein schon durchs Zeugnis und scheinbar auch durch so einen Spruch. Und dadurch, dass er so eine lange Zeit auch bei dem Schüler bleibt, ja, also es muss ja super intensiv sein zwischen jedem einzelnen Schüler. Ganz anders, wie ich es mir gerade in der Regelschule vorstelle.
Intensität, ich weiß nicht, ob du darauf anspielst, Nähe und Distanz.
Nee, es geht mir jetzt nicht um Übergriffigkeit oder so, sondern es geht mir schon um den Aufwand, den Lehrer und auch die Verantwortung, den Lehrer sozusagen innehält, wenn es darum geht, die einzelnen Schüler schriftlich und persönlich zu bewerten.
Pass auf, es ist so, dass, also erstmal Bewertung spielt natürlich dann eine andere Rolle, aber es ist schon so, dass ich das ja aus meiner eigenen Tätigkeit mitbekomme, du hast eine ganz andere Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler kennenzulernen, wenn du zum Beispiel Projekte machst, ne? Also Theater oder so. Oder jetzt Medien-AG. Und du kannst dir das schon so vorstellen, dass wenn du zum Beispiel Aquarellfarben malst, so ein typisches Waldorf-Ding, übrigens, das ist fantastisch. Ich würde immer zu so einem Tag der offenen Tür gehen oder so, ja? Da werden dann Kerzen gezogen. Bei uns gab es zumindest dann so einen Raum, wo man so nach Diamanten in Anführungsstrichen sucht. Das sind dann kleine Edelsteine, die werden halt unter irgendwelchem Rindenmulch vergraben und so. Es ist einfach fantastisch. Es ist echt wirklich irre.
Wirklich, ich bin da auch immer.
Ist wirklich toll, ja. Es
Edelsteine werden wir uns auch.
Alte Leute spielen, machen so ein kleines Kammerorchester, Kuchen und Gebäck wird
gebacken.
Nein,
das ist toll. Aber
richtig gut.
Es ist halt so, dass du in einer solchen Unterrichtssituation, wenn ich dir jetzt sagen würde, denk mal an Unterricht oder die ZuhörerInnen, dann bin ich mir relativ sicher, die haben ungefähr dieselbe Vorstellung wie so ein Dirigent vom Orchester. Vorne steht der Lehrer, dann wird der Stock ausgepackt und dann wird gesagt, 3, 2, 1 und Aufgabe 1 und Aufgabe 3 und so. Und das passiert nicht, wenn du bist gerade am Malen, du bist gerade am Machen, du bist gerade am Holz. Das ist per se eine individuellere Betreuung. Mhm. Der Unterricht ist dann eher darauf angelegt, dass du dich auch um den Einzelnen kümmern kannst. Auch das ist nochmal eine individuelle Sache. Das werden vielleicht die einen besser machen und die anderen schlechter machen. Aber das heißt, dadurch ist der Eindruck einfach ein anderer. Und natürlich sind die Lehrkräfte auch im Sinne dieser Ausbildung darauf geprägt, natürlich da sehr genau hinzuschauen. Ich würde so weit gehen und sagen, an jeder Schule sollten die Lehrkräfte absolut darauf gepolt werden, dass man in der Lage ist, die Schülerinnen und Schüler individuell zu kennen.
Ja.
Wie geht das bei dem Schlüssel? Aber das ist nochmal ein anderer Podcast. Ne? Wie soll das gehen bei diesem Schlüssel, dass ich als Lehrer, wie viel betreust du in einer Klasse?
Wir haben eine Grundannahme von Unterricht. Ne?
Ja.
Die Grundannahme ist, wir haben eine Zeit X, nehmen wir jetzt mal 90 Minuten, eine Doppelstunde. Und in diesen 90 Minuten soll ich das Orchester machen. Also Leute, jetzt habe ich ja das Thema eingeführt. Jetzt macht mal alle Aufgabe 3. Das haben wir im Kopf. Mhm. Das ist kein Unterricht, bei dem das geht. Der Unterricht der Zukunft, würde ich jetzt fast sagen, da geht's um Lernen. 3 Leute überlegen sich gerade die Forschungsfrage. 3 sind schon weiter. Wie arbeitet ihr gerade? Ich bin gerade an dem Tisch, ich gehe dahin. Ja, wir machen gerade eine Mindmap. Ah, okay, wie habt ihr euch das überlegt? Ja, wir wollten erstmal überlegen, aus welchen Themen. Ah ja. 3 Leute arbeiten gerade mit KI. 5 andere Leute sind in der Diskussion. Das ist nicht mehr, verstehst du, das ist kein Unterricht mehr in dem Sinne, als dass ich da stehe und alles im Gleichtakt mache, sondern das ist eine Situation, kannst dir vorstellen, wie in Apple Stores. Die Leute, die da arbeiten, ich nehme an 15, auf die 100 Leute, die da reinkommen, loslassen würdest und dieselbe Fragestellung jetzt sagen, aber wie sollen die sich alle darum kümmern? Naja, müssen sie nicht, weil ein paar sind am Rumspielen, ein paar haben eine Fragestellung und so weiter. Das heißt, es geht eher darum, und das hat dann mit Lernformen zu tun, wie man das, was wir als Unterricht kennen, so gestalten kann, dass individuelle Betreuung möglich ist.
Okay, das ist dein Wunschunterricht der Zukunft. Ne?
Und das wird teilweise also in Waldorfschulen auch gemacht. Es geht auch gar nicht anders. Verstehst du, wenn du Werken hast, ja, so als Beispiel. Werken heißt, du machst aus einem dicken Baumstamm irgendwann filigranen Brieföffner. Brieföffner, du Arschloch. Dann, wie willst du das, im Gleichschritt?
Ein spezieller Lehrer, der mit seinen zwei Klassen an
Wie willst du das, wie willst du das im Gleichschritt machen? Polieren. Aber ja. Übrigens könnte ich auch mittlerweile.
Ein Holzdildo.
Könnte ich, ja.
Diese sofort. Als Waldorfschüler?
Das war deine Abschlussarbeit.
Genau, das ist die Abschlussarbeit und diese Abschlussarbeit schiebe
dem Lehrer. So.
Wie
ist denn der Schlüssel in der Waldorfschule, um diese Individualität zu gestalten? Also,
ich weiß nicht, ob die sich auch an den staatlichen Schlüssel halten müssen. Ich weiß nur, dass als ich eingeschult wurde, wir 42 Schüler in der Klasse.
In einer Klasse. Ich dachte, es wäre besser oder andersrum.
Nee. Ich glaube, es sind so um die 25, habe ich mal gehört.
Das ist normal. Ich glaube, der Schlüssel liegt in staatlichen schon bei 29.
Ja, 28
ist bei meiner. Aber es gibt noch eine Sozialpädagogin, die mit dabei ist und die mithilft.
Bei uns gibt es auch so ein helfendes Mädchen, die nie auftaucht.
Red deine Schule nicht schön?
Ja, doch.
Die nie auftaucht, hat er gesagt. Das ist ja wohl das Gegenteil von Schönreden.
Es braucht sie halt nicht, um es mal so zu sagen.
Wie?
Na, die kommt halt, wenn es Schüler gibt, die Probleme haben, dann kommt sie unterstützend dazu.
Okay.
Und was braucht es denn als Waldorf-Lehrer, um Waldorf-Lehrer zu werden? Kann ich jetzt einfach sagen, ich werde jetzt Waldorf-Lehrer? Da brauchst du auch eine schulische,
also,
oder muss man studieren?
Also, man muss schon auch studieren. Ja. Es gibt da eine Ausbildung zu. Es gibt einen ganz bekannten Studienort, das Goetheanum in Witten. Da gibt es auch keine Ecken und Kanten in dem Gebäude. Das ist übrigens ganz witzig, weil ich bin in
Herdecke. Hat noch niemand gestorben?
Ja, genau. Nee, ist so. Ich bin in Herdecke geboren im Krankenhaus, da gibt es dann auch keine Ecken und so. Und übrigens, wenn du da ins Krankenhaus gehst, dann hörst du auf, drüber zu lachen, weil du merkst, mit den ganzen Farben und mit den ganzen Formen und so, da du fühlst dich einfach sauwohl. Ist so ein typisches Ding. Ne? Und wenn du in ein anderes Krankenhaus, ich war letztens im Krankenhaus, weil meine Oma da lag, du kommst da rein, da hast du ja schon das Gefühl, so hier ist die letzte Stunde. Guck, es gibt empirisch bewiesen, ist zum Beispiel, dass für das Lernen die Räumlichkeit wichtig ist. Es gibt ja sogar den Raum als dritten Pädagoge oder zweiter Pädagoge. Und das spielt da eine Rolle. Ne? Ja. Das spielt da eine Rolle. So, jetzt war es eine andere Frage. Bei uns war es so, dass wir so krass Lehrermangel hatten, dass wir einfach jeden genommen haben. Und das war bei uns an der Schule ein Problem. Also das heißt, brauchst du eine Zusatzausbildung? Ja, aber ich hatte zum Beispiel so viele Englischlehrer, ich konnte gar nicht mehr zählen. Also beziehungsweise ich habe sie gezählt, es waren 11. Aber normalerweise müsste man da eine Zusatzausbildung.
Also du machst einen normalen Lehramtsstudiumgang oder machst du eine handwerkliche Ausbildung und dann ein Zusatzstudium Waldorfschule?
So genau bin ich nicht drin. Ich glaube auch, dass es schon Leute gibt, die nach dem ersten Staatsexamen, also das heißt, ja, mittlerweile ja Bachelor, Master fürs Lehramt, dann diese Zusatzausbildung gemacht haben und gar nicht ins staatliche Referendariat gegangen sind. Wenn man das, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale gemacht hat, dann ist es schon auch so, dass es immer noch Leute an Waldorfschulen verschlägt, die einfach an anderen Schulen keinen Fuß fassen. Das muss nicht sein, das kann aber sein, weil es in der Waldorfschule die Problematik gibt, dass du nicht verbeamtet bist. Das heißt, du musst dann deine Verbeamtung auf Eis legen. Du bist im Grunde genommen offiziell beurlaubt und dann für den Zeitraum, wo du eben an dieser Privatschule arbeitest, und du verdienst halt auch deutlich weniger Geld.
Ach, weniger?
Ja. Deutlich weniger Geld, weil das Waldorfsystem zwar staatlich anerkannt ist, aber ja über meistens die Eltern getragen wird.
Zum Teil, ne? Also es gibt staatliches Geld, aber es kommt nochmal eine Schulgebühr obendrauf.
Das heißt, dann mit meiner abgeschlossenen Autoschlosser-Ausbildung muss ich einfach nur mit Ockerfarben in die Schule rennen und kann dann Lehrer werden.
So, nein. Nein, also so.
Das Hemd kannst du einfach zack, lassen.
Ganz so ist es nicht, aber das, was du gesagt hast mit deiner Automechaniker-Ausbildung einfach in Anfang, das ist gerade schon Realität. Also es gab gestern einen Spiegelbeitrag, wo ganz klar ist, also als Seiteneinsteiger, je nachdem, mit was für einem abgeschlossenen Studium wirst du gerade mit Handkuss fast überall genommen. Das hat gar nichts mit Privat.
Also egal welche Schule.
Ja. Der Mangel ist jetzt schon gerade so gravierend, dass die Schulen im Grunde genommen nehmen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, was übrigens dazu führt, dass viele von den Leuten dann nach ein, zwei Jahren auch wieder gehen, weil sie merken, dass es doch gar nicht so chillig ist, wie man sich es manchmal vorstellt.
Eine Freundin von mir, die hat ewig gebraucht, das zu studieren, Ex-Freundin, hat dann ihr Referendariat gemacht, um dann nach dem Referendariat mit Burnout aus dem Schulsystem auszusteigen. Also sie hat sozusagen nicht einmal Lehrer vorher und hat dann gemerkt, huch, das ist aber Gymnasium, also Oberstufe.
Das passiert, und was auch häufig passiert, ist so, dass das in den ersten 3 bis 5 Jahren bei jungen Lehrern passiert, die dann halt direkt wieder gehen. Ja. Die werden dann Lehrercoaches.
Ja.
Da gibt es tatsächlich einige, also gibt auch gute.
Burnout-Prävention.
Richtig,
ja.
Richtig.
Ah, ja, warum
nicht? Richtig.
Ja klar, die haben es ja von der Pike auf gelernt, ne?
Naja. Die mussten durch den Tal des Schmerzes gehen,
ja, dann manchmal kann
von
das
oben berichten zu können. So
für
geht's.
Die Empathie, wenn du bestimmte Sachen schon selber durchlebt hast. Also das klang gerade so hart.
Ja, das habe ich übrigens, ich muss übrigens sagen, das erlebt habe ich das übrigens auch. Ich habe in den ersten 6 Wochen meiner Tätigkeit als Lehrer, und das war weder im Gymnasium noch in der Waldorfschule, sondern in der Realschule, nach den ersten 6 Wochen dachte ich auch, ich schaff's nicht.
Wenn wir jetzt da schon sind, ist jetzt ein weiter Ausflug von der Waldorfschule. Ich habe letztens mich mit zwei einem Lehrerpärchen unterhalten, und die waren am Anfang sehr ideologisch und idealistisch unterwegs und sind mittlerweile an dem Punkt, dass sie sagen, die Kinder sind mir eigentlich egal, ich mache hier meinen Job. Und die sind, die eine ist an der Grundschule und der andere ist an der Gesamtschule. Und die gehen dorthin, machen ihren Regelunterricht. Aber wie individuell dann der Schüler das nicht hinbekommt oder ob der Probleme hat, ist ihnen eigentlich egal, und nur mit dieser Haltung schaffen sie auch, diesen Job auszuführen. Und ich dachte, habe mich so gefragt, ist das normal? Ist das ein Zustand, den viele Lehrer beschreiben? Kann man das überhaupt? Also man
ich meine, ich wage mal zu bezweifeln, dass sie das so gesagt haben, ehrlich gesagt. Weil wenn du sagst, die Kinder sind dir egal, hast du in dem Job nichts zu suchen.
Also die haben beide das
vehement. Also zumindest, nein, also nein, okay, starke Meinung. Wenn du der Auffassung bist, hast du in diesem Job nichts zu suchen.
Ja, da bin ich.
Ja, also da sind wir.
Aber
ja,
nein, ja, aber pass auf, ich verstehe aber das, deshalb habe ich gesagt, haben die das wirklich so gesagt. Was ich verstehe ist, und was ich oft höre, dass Leute sagen, mit den Anforderungen, die bestehen, kann ich es nicht schaffen, auf jeden einzelnen so Rücksicht zu nehmen. Und das ist auch so, ne? Also sonst wird man nach hinten umkippen. Das kann dazu führen, dass sich Leute verausgaben und in Burnout gehen. Das kann dazu führen, dass Leute so in eine innere Immigration gehen. So habe ich das empfunden. Ich glaube, die haben wahrscheinlich eher gesagt so, ich gehe da halt hin und versuche mein Bestes und dann gehe ich wieder raus. Also
ja, vielleicht ist mit,
also weiß ich meine, weil so die Kinder.
Ja, aber es ist schon so, ich mache meinen Job. Und mein Job geht bis zu einem gewissen Grad und darüber nicht mehr.
Ja, und das verstehe ich als Selbstschutz. Und das verstehe ich als Selbstschutz.
Mehr ist es ja auch nicht.
Und dann gibt es Leute, und ich glaube, das ist das, was immer mehr auch der richtige Weg ist, die sagen, was an den Punkten, die ich priorisieren kann, ist eigentlich der wichtigste? Ist es am wichtigsten, alle Anforderungen umzusetzen? Ist es am wichtigsten, wirklich den Stoff von vorne bis hinten durchzubringen, so dass ich auf jeden Fall in Woche 3 im Kapitel 3 bin? Oder ist es am wichtigsten, dass ich mich auf die Kinder einlasse? Und wenn man das macht, dann musst du mutig sein. Also ich gebe dir ein typisches Beispiel. In meiner Klasse sind wir nicht so schnell rumgekommen, wie wir rumgekommen sind. Ja, so what? Ich guck halt, dass alle es schaffen. Mhm. Das ist meine Priorität. Wenn jetzt einer vom Regierungspräsidium kommen würde und sagen würde, was nicht passiert, passiert nicht. Ja, aber sie sind nicht so weit wie andere Vergleichsgymnasien. Da würde ich sagen, okay. Weil da kann dir auch nichts passieren, weißt du? Lehrkräfte haben manchmal das Problem, dass sie sagen, also sie sind verbeamtet. Und wenn, es gibt ja richtig schlecht, sagen wir mal, richtig schlechte Lehrkräfte. Also sagen wir mal, so Lehrkräfte, die kennen auch alle. Wenn du den in die Klasse schickst, 2 Jahre in Englisch, dann kannst du danach von der Pike auf nochmal neu starten. Das ist klar. Und das wissen alle. Das wissen die Schulleitungen auch. Die überlegen dann, scheiße, in die Klasse kannst du nicht schicken. Komm, wir schicken sie in eine besonders gute, ne, weil die können nicht so weit abfallen und so. Die sind so schlecht, die werden dann irgendwann an eine andere Schule geschickt. So, warum erzähle ich das? Weil du kannst ja nichts machen. Aber wenn du bei den Schlechten nichts machen kannst, dann kannst du bei den Guten auch nichts machen. Also das heißt, wenn die Leute sich dafür entscheiden würden und sagen würden, so, ich möchte nicht, dass mir die Kinder nicht egal sind, sondern ich möchte mich auf die Kinder konzentrieren. Aber dafür vernachlässige ich andere Sachen. Hört sich einfach an, aber dann wird das auch.
Aber es gibt doch das Zentralabi, wo dann alle am Ende geprüft werden und dann müssen sie die Leistung bringen da, oder?
Wie das immer so schön mit der Leistung ist, ich werde jetzt mal so ein bisschen pathetisch, aber es gibt ja diesen Spruch so, wenn du möchtest, dass dein Team ein Boot baut, dann zeig ihnen nicht, wie man es baut, sondern wecke die Sehnsucht nach dem Meer. So funktioniert das. Ich habe 5 Kursstufen ins Abitur geleitet. Und ich habe mit denen zum Beispiel immer ein Blogprojekt gemacht. Ne? Wo du sagst, Alter, du kannst ja nicht mit denen jetzt auch noch ein Blogprojekt machen. Wir haben so viele Themen, dies, das, Adidas. Ich erspare euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Aber die haben irgendwann Bock gekriegt. Die haben irgendwann Bock gekriegt zu schreiben. Und mehr braucht es nicht, weil ab dem Zeitpunkt, ich glaube 3 oder 4 Monate vor dem Abitur, war ich nur noch Lernbegleiter da. Wie ich das gerade erzählt habe, da haben die einen das gemacht, die anderen das gemacht, die haben sich selbst Aufgaben gestellt. Und was ist, wenn sie keine gestellt haben? Dann haben sie sich keine gestellt. Und die Durchschnitte haben sich immer sehen lassen. Du hast im Bildungssystem nie Kausalzusammenhänge. So nach dem Motto, wir haben so viel zu tun, jetzt muss ich noch mehr Druck ausüben, damit am Ende dasselbe rauskommt. Sondern es gibt immer Wege, wie man das auch anders machen kann. Das heißt aber nicht, dass mich, falls Lehrkräfte da zuhören, mich falsch verstehen, das heißt aber nicht, dass es einfach ist, sondern das, wieso deine Freunde dir das da gesagt haben, das hat ja einen großen Grund. Nämlich, ich habe es gerade schon mal gesagt, Selbstschutz.
Ja, ja, klar.
Ich glaube nur, dass dieser Selbstschutz hat ja auch eine Priorität. Wo steckt man für sich zurück? Wenn man überhaupt nicht zurücksteckt, dann bist du irgendwann durch. Aber wenn man zum Beispiel zurücksteckt bei anderen Dingen, das ist ja auch meine Forderung an die Bildungspolitik, das könnte man ganz konkret sagen. Wieso noch eine Vergleichsarbeit, wenn die Statistiken, die dabei rauskommen, gar nicht veröffentlicht werden? Ja. Wieso zum Teufel sollte ich etwas tun, was mir zusätzliche Arbeit macht, was den Schülerinnen und Schülern Arbeit macht, was ein Verwaltungsaufwand ist, wenn es dann noch nicht mal dazu führt, dass zum Beispiel länderspezifisch verglichen wird, wer es besonders gut macht und wer es besonders schlecht macht? Also solche Dinge, die müssen einfach weg. Und wenn die nicht weggemacht werden können, dann muss man sich entweder für sich persönlich oder zusammen mit den Kollegen überlegen, wo kann ich weniger machen?
Jetzt hast du ja bei deinem Vergleich mit diesen Blogbeiträgen, die du da machst, beschrieben, dass sozusagen alle ungefähr auf einem Niveau dann sein werden, damit sie am Ende vielleicht das Abitur schaffen. Und das ist ja vom Prinzip ja auch ähnlich wie bei der Waldorfschule, dass auch auf den Schlechtesten geachtet wird. Es gibt sozusagen keine, in Anführungszeichen, Elitenförderung, würdest du sagen.
Das ist ja schon eine Elite.
Ja gut, es ist schon eine Elite, aber wie verhält sich das mit Klassenmitgliedern oder Schülern, die sozusagen besser sind? Müssen die sich an das schlechtere Niveau anpassen, damit die, also das ist so eine Sache,
die ich bei der Waldorfschule frage. Du hast so eine, und ich verstehe das total, du bist da wirklich nicht der Einzige. Du hast eine Grundannahme davon, was Schule ist.
Ja klar, woher soll ich die auch sonst
haben? Ist ja logisch. Ja. So, was ich sage ist, erstens, keine Schulform schafft, dass alle gleich gut sind.
Na genau, natürlich nicht.
Ja, also sowieso nicht. Du kannst ja auch nie versuchen, dass alle es auf eine Eins schaffen.
Ja, sondern da will ich aber auch hin. Also ich will ja gar nicht, dass, und das ist ja nicht ein aktuelles Thema, aber irgendwann muss ich mir schon die Frage stellen, auch als Elternteil, wenn ich zum Beispiel merke, dass mein Kind in irgendeinem Fach brilliert oder besser ist und es dann immer heißt, ja nee, wir müssen aber alle auf ein Niveau bringen und alle müssen mitziehen in dem Boot. Und so ein bisschen hörte sich das jetzt gerade so an, dass alle schaffen am Ende das Abitur. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt für mich an der Waldorfschule, dass eben aufgrund dieses Gesamtschulsystems wir versuchen, alle irgendwie in einen Topf zu schmeißen.
Pass auf, Timo, erstmal, pass auf, grundsätzlich. Es gibt keine objektiven Leistungen. Das heißt, wenn dein Kind an der Schule, in der du gerade bist, unabhängig von der Waldorfschule, ein Abitur von 1,7 hat, dann hast du damit einen Scheiß ausgesagt. Weil du nicht weißt, ob es in Bremen anfängt. Und wenn es in Bremen anfängt, ob dann bayerische Schüler dazukommen. Du weißt nicht, ob ein Kind aus Hamburg deinem Kind den Studienplatz wegnimmt mit einer 1,1, obwohl dein Kind eigentlich viel besser ist, was die Leistung angeht. Du weißt es einfach nicht. Das ist fucking Schall und Rauch. Was wichtig ist, ist, dass du tatsächlich das Können bewerten kannst. Ja. Also ob das Kind in der Lage ist, hinterher zu studieren, mal fernab davon, ob es das dann bekommt oder nicht. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist empirisch nachgewiesen, dass, wenn man es richtig macht, inhomogene Lerngruppen, dass da jeder von profitiert. Logischerweise nicht in der Situation, in der ich als Lehrer dahin mich stelle und alle machen dasselbe, sondern ab dem Zeitpunkt, wo es zum Beispiel Projektunterricht und Schwerpunktsetzung gibt, hast du ja die Möglichkeit zu sagen, derjenige, der was schon ziemlich gut kann, erläutert dem, der es noch nicht so gut kann, wie er es macht. Weil manchmal haben die Schülerinnen und Schüler auch bei so einem Peer-Feedback andere Perspektiven. Zu was führt das? Es führt dazu, dass derjenige, der es nicht so gut kann, von seinem Mitschüler das besser mitkriegt, also nachgezogen wird. Und derjenige, der es erklären kann, viel fester wird in seinem Können. Mhm. Du kennst das ja selber. Wenn man irgendwas erklärt, dann kann man es irgendwann besser. Also das heißt, in einer Situation, wo du differenziert unterrichtest oder individueller unterrichtest, passiert das Gegenteil. Alle werden besser. Ich würde so weit gehen und sagen, wenn der Fokus darauf gesetzt wird, dass alle das Grundniveau erreichen, dann werden auch diejenigen im oberen Bereich besser.
Was ja auch ein Ansatz von der Waldorfschule ist. Zumindest.
Schon, ja. Ich meine, da ist es ja auch so, dass man zum Beispiel nicht sitzen bleiben kann. Nochmal, ich glaube, es gibt...
Und in der Regelschule würde das dann bedeuten, dass es dann lehrerabhängig, weil das Schulsystem das eigentlich nicht hergibt, würdest du behaupten? Oder wie ist es heutzutage?
Naja, es ist so, unabhängig auch wieder von Schulformen, ist es halt so, dass das Schulsystem selber hat ja bestimmte Standards definiert.
Genau.
Und diese Standards müssen in bestimmten Phasen erreicht werden. Also ich würde sagen, mittlerweile gibt es auch reformpädagogische Ansätze fernab der Waldorfschule, die sogar innovativer sind. Mhm. Also zum Beispiel diese Universitätsschule in Dresden, die haben ein modulares System. Das heißt, da schreiben Schüler, und es gibt danach ein ganz normalen Abschluss, aber da schreiben Schüler die Gelingensnachweise, also das, was wir als Prüfung kennen, zu dem Zeitpunkt, wo sie sagen, jetzt bin ich fertig. Mhm. Mit dem Lernen.
Ja.
So, das kann an dem Punkt sein, wo ich schon weiter bin oder noch nicht so weit. Das heißt, irgendeiner macht die Prüfung dann, was weiß ich, nach 3 Wochen, irgendeiner nach 6 Wochen. Der die nach 3 Wochen hat, fängt das nächste Thema an. Das ist dann tatsächlich Individualisierung. Innerhalb der Waldorfschule ist es so, dass man natürlich trotzdem so diese Taktung in gewisser Weise beibehalten muss. Mhm. Und bei uns war das so, das hat dazu geführt, dass das Niveaugefälle relativ groß war und wir dann hinterher auch Grund- und Leistungskurse hatten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur unsere Schule war. Ich nehme mal an, dass das damals einfach in NRW auch das System war. Und das ist in Baden-Württemberg ja mittlerweile zum Beispiel auch so, dass du einfach gucken kannst, wo sind meine Schwerpunkte. Aber nochmal, ich würde nicht sagen, dass das spezifisch Waldorfschule ist.
Grund- und Leistungskurse, nee, gibt es auch an anderen Schulen in Orientierungsstufen. Sogar gab es das bei uns am Gymnasium? Weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht fassen wir nochmal so ein bisschen zusammen. Es ist ja ein sehr spezifisches Gespräch geworden und wir haben uns in einige Themen sehr reingesteigert, was, glaube ich, auch den verschiedenen Vorurteilen geschuldet ist, die wir alle im Kopf haben und unsere eigene Prägung, die wir ja über die Jahre aufgebaut haben. Du hast da nochmal einen anderen Blick drauf, Bob, weil du dich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, sowohl als Schüler ehemals beschäftigt hast, als Lehrer und ja auch als jemand, der sich Lehrform allgemein anguckt in den Medienprodukten, die du machst. Wenn wir so ein bisschen darauf gucken, was glaubst du wäre ein Vorteil, was wäre eine Sache, die sich Regelschulen von der Waldorfschule abgucken könnten mehr? Und umgekehrt, was dürften sich Waldorfschulen mehr von Regelschulen abgucken?
Also ich würde so weit gehen und sagen, dass Regelschulen schon immer sich die Sachen an Waldorfschulen abgeguckt haben. Also da muss ich jetzt aufpassen und es wird wahrscheinlich Leute geben, die sagen, ja, das ist nicht ganz so einfach, aber die sogenannte Doppelstundendidaktik, also dass man 2 Stunden hintereinander macht und nicht nur diese 45-Minuten-Taktung, wie sie in der Weimarer Republik oder davor schon erfunden wurde, das wird schon abgeguckt. Der zunehmende Projektunterricht, das wird abgeguckt. Schule ohne Noten, wie es jetzt gerade auch, sagen wir mal, in progressiven Bildungszirkeln immer wieder eine Rolle spielt. Das sind alles Dinge, die aus der Reformpädagogik abgeguckt werden. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ich glaube, dass, also das ist jetzt meine subjektive Meinung, es geht nicht darum, dass sich die eine Schule von den anderen was abguckt, sondern ich glaube, wir brauchen so das Beste aller Welten. Und was ich da am wichtigsten finde, sind, glaube ich, 3 Dinge. Die jede Schule braucht. Es sollte klar sein, nach welchem Menschenbild handeln wir eigentlich. Und ich weiß, das hört sich ein bisschen esoterisch an, aber da geht es einfach darum, wir leben in einer Gesellschaft, wo Leute sich ohnmächtig fühlen, aus dieser Ohnmacht heraus populistische Ausfälle gutheißen und so weiter. Und dem kann man halt begegnen mit Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit heißt immer Partizipation, Teilhabe, Mitbestimmung. Ich darf nicht nach 12 Jahren Schule rückblicken und denken, eigentlich war das scheiße. Hm. Und das braucht jede Schule und deshalb Menschenbild. Warum machen wir das? Nicht für den nächsten Test und nicht für die nächste Prüfung. Und das ist richtig Arbeit, das ist total anstrengend. Ist sogar anstrengend, darüber zu sprechen, darüber zuzuhören, was brauchen wir. Jede Schule braucht ein Menschenbild. Das zweite ist, ich bin der festen Überzeugung, dass Noten das Lernen killen. Mhm. Weil sie dafür sorgen, dass alles, was du machst, im Hinblick auf einen Austauschprozess gesehen wird. Weißt du, wenn man Podcast-Aufnahmen macht, dann wünscht man sich auch, dass den viele Leute hören. Aber wenn du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, wie viele Leute hören den, dann hast du irgendwann kein gutes Gespräch mehr. Sondern du hast ein gutes Gespräch, weil du dich füreinander interessierst. Und das ist auch, nochmal, das sind alles empirisch nachgewiesene Dinge. Die Motivationstheorie von DC und Ryan sagt, man ist dann motiviert, wenn man autonom ist, selbstbestimmt, in einem sozialen Kontext eingebunden und selber kontrollieren kann, was man tut. Dann ist man motiviert. Und
also das, es braucht keine Bewertungskriterien in der Schule in der Form? Oder welche
Bewertungskriterien braucht es schon.
Und aber die würdest du dann wie gestalten?
Naja, im besten Fall, wenn wir Ressourcen und Personal hätten, mit Rückmeldungen, mit sogenannten Formative Assessments zum Beispiel, ja, also mit einer Prozessbegleitung, wo einfach klar ist, erst konnte ich noch nicht so viel, jetzt kann ich schon ein bisschen besser, ganz am Ende kann ich es schon sehr gut, vielleicht kann ich es nie so gut wie mein Nebenmann, aber ich habe mitbekommen, dass ich mich gesteigert habe. Drittens, Lernen ist nicht nur kognitiv. Ich glaube, das staatliche Schulsystem, es gibt Sport, aber ist sehr darauf bedacht, alles sozusagen kognitiv in Sphären zu bringen,
ja,
die dann nicht immer relevant sind. Ne, ich glaube wirklich, dass sozusagen stofflich ganz viel abgeschnitten werden könnte. Und ich glaube, das sind drei Dinge, wenn das alle Schulen hätten, ein Menschenbild, eine Rückmeldekultur anstatt einer Bewertungskultur und mehr Möglichkeiten, sozusagen seinen gesamten Körper, nicht nur den Geist, sondern ja, Körper und Geist zu betätigen, dann wären wir schon einen Riesenschritt weiter. Ja.
Also bestätigt auf jeden Fall viele psychologische Ansichten, die ich vertrete. Einmal verlernen wir vielleicht auch, wenn wir uns nur auf das Kognitive verlassen, mit all unseren Sinnen das Leben zu erleben und auch unsere Wege zu finden. Und das merkt man ja auch bei vielen Erwachsenen, dass sie sich rückbesinnen. Das ist ja zum Beispiel, wenn wir in die Natur gehen, dass wir diese Sinne wieder entdecken. Also wir sind sehr vergeistigt. Das andere ist, wenn du immer auf Noten gehst, dann gibt es immer ein Ziel, wo du hinarbeitest und mehr nicht. Und du vergisst diesen Weg zum Ziel und vergisst auch, eigentlich richtig in den Flow zu kommen, richtig abzutauchen, wenn du immer dieses Belohnungssystem oder diese Bestrafung am Ende hast, auf die du hinarbeitest. Und Menschenbild, glaube ich, ist nicht nur für die Schule wichtig, sondern für all unsere Tätigkeiten. Und was ich nochmal zu deinem Lehrerpärchen sagen wollte, was du kennst, ich glaube, die tragen auf jeden Fall eine höhere Burnout-Gefahr in sich, wenn sie das auf der einen Seite haben, weil sie sich abgrenzen, aber sie verlieren vielleicht auch ein Stück weit den Sinn in ihrer Arbeit. Und der Sinn in der Arbeit, der schützt auch ganz stark vorm Ausbrennen.
Also meine Tochter geht ja meine Tochter geht ja jetzt schon auf eine Regelschule und bei den ersten beiden Punkten sehe ich zumindest an der Schule, dass es dort passiert zwischen den Zeilen. Also das ist das, was ich glaube ich von Lehrer zu Lehrer abmachen würde, dass das natürlich gibt es Notensystem, aber die Lehrer schaffen das zumindest, das, was ich mitbekomme, dann einen Zwischenweg zu finden und müssen dann am Ende wieder zu den Noten zurück. Das kriege ich zumindest durch Lehrergespräche mit, wie jetzt unsere Lehrerin da agiert. Aber der dritte Punkt ist auch auf jeden Fall der größte Kritikpunkt meinerseits an der Regelschule. Es gibt diesen Sportunterricht, aber dann gibt es darüber hinaus nichts. Es wird nicht irgendwie in Mathe oder in Deutsch oder in Englisch verknüpft mit irgendwelchen, sondern die sitzen dann den ganzen Tag. Also du siehst es ja, wenn meine Tochter nach Hause kommt, dann will sie nicht zu Hause in ihr Zimmer, sondern die geht erstmal in den Garten, will spielen, will irgendwas unternehmen, weil sie den ganzen Tag dort sitzen muss. Und das ist definitiv ein Punkt, wo sich die Regelschule noch was von Waldorfschulen oder anderen Schulen angucken.
Ja, und ich glaube, da ist die ganz, ganz große Verantwortung der Eltern.
Ja.
Weil, also eine Kleinigkeit vorher, ich sage mit all dem nicht, dass alle leiden. Es leiden nicht alle unter dem System, sondern man muss sich klar machen, dass die Hälfte, die nicht leidet, auf die andere Hälfte guckt, die leidet. Um in dem Schulsystem gut zu bestehen, musst du halt bestimmte Eigenschaften besitzen, die es dir leichter machen. Also zum Beispiel, wenn du die ganze Zeit sitzen und zuhören kannst und das dein Style ist, dann passt das schon ganz gut.
Ja.
Das trifft zum Beispiel auf Mädchen sehr viel mehr zu als auf Jungs.
Absolut.
Deshalb haben Jungs oftmals schwerer in der Schule als Mädchen.
Ja.
Wenn du gute Noten machst oder sowieso eine Grundmotivation, eine Grundneugier, dann wirst du dich darüber freuen. Also darum geht es nicht so. Ne? Es geht nur darum, dass gewisse Dinge den Fokus halt verschieben. Und da sind Eltern eben auch gefragt, eben nicht immer nur darauf, so was hast du für eine Note, sondern zu fragen auch, was hast du gelernt, was hat dich interessiert, welche Frage hat sich da ergeben und auch selber so ein bisschen lockerer zu werden mit sich, um zu sagen, nur weil irgendeine Klassenarbeit scheiße ist oder das Kind in einem bestimmten Fach das nicht rund läuft, heißt das nicht das Ende der Welt, sondern es heißt entweder, dass man halt auch noch ein bisschen üben kann, oder dass die Schwerpunkte einfach woanders liegen. Ich glaube, da muss man versuchen, und das sage ich selber als Vater, sich ein bisschen lockerer zu machen.
Absolut.
Amen. Bob, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Hat meinen Blick auf Schule auf jeden Fall nochmal erweitert. Wo finden wir dich am besten, wenn wir dich jetzt verfolgen wollen und das nicht privat tun möchten?
Du möchtest immer noch dieses Holzstück von mir haben, ne? Oder war das genau. Timo? Also,
das war Timo.
Selbst geschnitzt.
Ja, am einfachsten findet man mich auf Instagram unter @netzlehrer.
Mhm. Und natürlich hast du eine Homepage. Du arbeitest gerade, darf man das schon sagen, an einem neuen Buch?
Genau, ja.
Das ist auch schon wahrscheinlich so gut wie abgeschlossen, oder?
Genau, das läuft jetzt noch so durch 2-3 Lektorate, aber das ist abgeschlossen. Genau, Kommasetzung muss nochmal ganz krass gemacht werden. Dann müssen wir hinterher gucken, wie erfolgreich das ist. Dann komme ich nochmal, mit Timo über den Erfolg von Waldorfschülern zu sprechen.
Nee, wir können ja ab jetzt hier nur...
Ja, wir haben ja den Vergleich.
Ja, wir haben ja den AB-Vergleich zwischen Max' Tochter und meiner Tochter. Meine Tochter kommt jetzt auf eine Waldorfschule.
Aber gut, mein Sohn kommt jetzt auch auf eine Regelschule.
Ja, genau.
Aber da haben wir den Unterschied.
Wir müssen schon in 20 Jahren vergleichen, wo stehen sie im Leben.
Und was sind dann die Kriterien?
Also ab jetzt, ne, um das gut zu machen, die Stichprobe, darfst du deine Tochter nicht mehr unterstützen und ich auch nicht. Also kein verbales Feedback mehr, dass das gleich ist. Und deiner Partnerin musst du das auch sagen, deiner Frau. Und ich sagte zu meiner Ex-Freundin auch.
Also ich glaube, wir sollten tatsächlich nochmal ganz grundsätzlich über Menschenbilder sprechen.
Ja, den Punkt 1 müssen wir weglassen. Aber
genau. Nee, aber genau. Also
wir haben Rennpferde im Stall.
Ich bin beim Buch und natürlich für alle, die was auf die Ohren gerne haben, empfehle ich dann natürlich den Podcast Die Schule brennt nochmal. Denn da sind natürlich auch Leute, die eben in diesen ganz verschiedenen Bereichen, Reformschule, Brennpunktschulen, Frage aus der Wissenschaft, aus der Ethik und so weiter, einen Blick auf Schule haben. Lukas war sogar auch schon mal da und hat über die psychologischen Seiten gesprochen. Also wer da Bock hat, sehr gerne mal reinhören.
Ja, hört da rein. Bob, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True-Crime-Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt's eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.